Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen beim Podcast von Lübbe Audio. Sie hören heute ein Gespräch zwischen der Autorin Romy Völk und dem Schauspieler Michael Mendel zu dem neuen Roman Sterbekammer, der im September 2019 erscheint. Viel Freude.
Ja, Herr Mendel, aufregend hier neben Ihnen zu sitzen. Gerade sind die letzten Sätze eingelesen worden. Meines dritten Falles mit Frieda Paulsen und Bjarne Haverkorn. Der neue Krimi wird Sterbekammer heißen, erscheint am 30.09. bei Lübbe. Und ich durfte jetzt ja die letzte Aufnahme miterleben. Unglaublich spannend für mich, weil ich bin ja quasi nur der Schreibtischtäter.
Ja, habe ich gar nicht gemerkt, dass Sie reingekommen sind, aber ich muss mich ja auch darauf konzentrieren.
Genau, Sie waren sehr konzentriert, das ist auch gut so.
Alles das, was Sie geschrieben haben, sagen wir mal in Hörbilder umzusetzen. Ne?
Und das machen Sie großartig. Also ich durfte auch vor zwei Jahren schon mal dabei sein, als der erste Band Totenweg eingelesen wurde. Und ich erinnere mich, ich durfte hier den ganzen Nachmittag mitsitzen und es ging gerade ein Gewitter hier über uns nieder und dazu die Stimme von Michael Mendel. Und ich saß hier mit Gänsehaut und dachte, was ist das für ein tolles Buch? Weil Sie haben wirklich mein Buch zu Ihrem gemacht.
Ja, das gehört ja mit zu meinem Beruf, ne? Dass man das heißt ja Schauspielen, ja, oder darstellen, zur Verfügung stellen. Also man muss es ja irgendwie, wie ich immer sage, inhalieren, um zu wissen, was man rausgibt. Ja, das ist ja so eine Sprache hat ja einen Weg, ist ein Körper. Ja, das wissen ganz viele Menschen überhaupt nicht, ja, weil sonst würde sie die Sprache nicht verhudeln oder einfach ja. Vergessen, kaputt machen, zerstören. Und ja, und das ist ja das Schöne, das ist ja das Kommunikative, ja. Und das haben Sie nun geschrieben. Und das muss ich jetzt oder darf ich jetzt, wie auch immer. Wir beide sind dann ein Team von mir aus, machen wir es so. dem Hörer so vermitteln, als hörte er durch ein Schlüsselloch.
Ja, genau.
Kann es ja nicht sehen, aber man kann ja versuchen, das so bildlich zu sprechen, dass man, wie man sprichwörtlich sagt, es geradezu vor Augen hat.
Das wäre ich versuche ja auch, Beste. Bilder zu erzeugen beim Leser und das machen Sie ja dann nochmal mit Ihrer Stimme.
Ja.
Ich erinnere mich dran, vor zwei Jahren, als die Mail kam von unserer Audiochefin des Verlages und sie mir mitteilte, dass Sie meine Hörbücher einsprechen werden. Ich konnte es gar nicht fassen.
Warum?
Michael Mendel. Ja, ich bin mit Ihnen aufgewachsen. Ich kenne Sie natürlich über viele Filme. Und das war unfassbar für mich, dass so ein toller Schauspieler und so eine tolle Stimme das übernehmen wird. Und,
ja, danke, das ehrt mich sehr. Ja,
ja das muss auch mal gesagt werden. Was mich interessiert ist, wie bereiten Sie sich auf diese Aufnahmen vor? Klar, Sie bekommen den Text irgendwann. Und wie gehen Sie da vor?
Naja, der Weg fängt dann an. Der Vorbereitung, wenn bei mir das Telefon klingelt und Frau Kerstin Kaiser vom Lübbe Verlag sagt, Herr Mendel, Frau Romy Völk hat einen neuen Roman geschrieben. Und ich sage, aha, da kommt etwas. So, da geht eigentlich schon die Vorbereitung los. Das heißt, aha, ich weiß schon, ich werde auf jeden Fall mindestens 3 Tage im Studio sein. Ich werde 3 Tage eine in sich kompakte, spannende Geschichte erzählen. Und ich weiß dann schon, oh Gott, das wird wieder anstrengend. Aber dieses oh Gott ist nicht nur, sondern es ist auch, okay, Aufgabe, ran, Mendel.
Ähnlich geht's mir beim Schreiben auch. Ne? Ich brauche ein bisschen länger als 3 Tage.
Ja. Naja gut, und dann ist also nun geklärt, der Termin und die Konditionen zwischen Lübbe Verlag und mir sind klar und dann kommt nun der Text.
Ja.
Und beim ersten Buch, ich glaube, das wissen Sie, habe ich Ihr Buch ungestrichen gelesen, weil ich habe gesagt, ich will das Ding ungestrichen lesen.
Das wusste ich nicht.
Ich will es ganz haben und dann kriege ich von euch die Textfassung. Und so war das dann auch. Beim zweiten und dritten haben wir es jetzt nicht mehr gemacht, weil es ist auch manchmal ein bisschen eine Zeitfrage. Ich habe das nicht gesagt, um den Lübbe Verlag zu testen, ob die da jemanden haben, der ordentlich streichen kann. Außerdem wurde mir das versichert. Wir haben jemanden, der das sehr gut kann.
Ja, das stimmt.
Und, ja. Und ich glaube auch, dass er das sehr gut kann, denn mir hat dann auch bei der gestrichenen Fassung nichts gefehlt. Ja.
Ich darf auch nochmal drüber gucken. Also ich bekomme sie auch nochmal geschickt und ja, als Autor Es ist schwierig. Jeder Satz, der gestrichen ist, tut weh, aber sie machen es wirklich richtig gut. Das kann ich versichern. Und das ist ein Baby, was man dann so rausgibt natürlich.
Naja gut, aber vielleicht, wenn der geneigte Zuhörer das weiß, dann ist er ja vielleicht animiert, sich den Roman zu kaufen und durch die gestrichene Fassung, die er gehört hat, zu sagen, jetzt will ich ja auch mal das Ganze lesen.
Ja, am besten beides. Ne? Erst das Hörbuch und dann nochmal den Roman lesen. Das fände ich auch großartig.
Das wäre doch eine gute Reihenfolge.
Ja, toll. Und wie steigen Sie ein in die Figuren? Sie müssen ja nun eine Frau lesen oder Frauen und Männer. Ist ja auch nicht ganz einfach.
Naja, schauen Sie, es ist so, bei so einem Hörbuch oder Hörspiel oder wie man das die Kategorie da nennt, da kann man ja, sagen wir mal, vom Schauspielerischen kann man nur antippen. Also man kann die, antippen ist, glaube ich, das richtigste Wort. Man kann es ja nicht in Gänze spielen. Erstens mal fehlt die Zeit, zweitens mal, es ist unwichtig. Ich sage jetzt mal etwas, was man nicht missverstehen darf. Gekürzter Form. Wissen, was das für eine Figur ist, um sie ja eben ganz komprimiert, angetippt, sofort als Ganzes darstellen können. Damit man nicht drüber nachdenken muss. Man darf, glaube ich, beim Zuhören nicht dazu angehalten werden, darüber nachzudenken. Mitzudenken ist was anderes. Ja? Mitdenken, klar. Das erfordert auch die Konzentration. Ja? Aber man muss nicht, in dem Moment, wo man nachdenkt, hat man schon was verloren. Und dann, man kann eben nicht wie im Buch zurückblättern und sagen, hey, Moment mal, wer hat da jetzt gerade was, wo gesagt? Nee. Nein.
Aber ist das denn komplizierter als Film? Weil beim Film sieht man da sieht man ihren Gesichtsausdruck, Gestik, Mimik. Jetzt hat man ja nur die Stimme. Ist das schwieriger, das rüberzubringen?
Sagen wir mal so, ist es anders. Natürlich hilft das rein Visuelle ja sowieso. Der sehr bekannte, berühmte Hörspielautor Günter Eich hat mal gesagt, sprich, damit ich dich sehe. Ja. Und deswegen, auch wenn ich Lesungen oder was mache, dann achte ich immer darauf, dass die Menschen mich sehen können. Mhm. Wenn sie mich sehen können, können sie mich besser verstehen.
Ja.
Das ist immer so.
Ja.
Und deswegen gucken auch die Leute, die Menschen sich meistens an, wenn sie miteinander reden.
Ne? Das ist ein guter Tipp, weil ich gehe ja natürlich auch raus auf Lesungen, lese meinen Text selbst. Ich hätte sie gern dabei, das ist klar, geht ja nicht. Aber ich werde auch ab und zu gefragt, warum lese ich meine Bücher nicht selbst ein und sage sofort, nein, das muss ein Profi machen. Was braucht man denn für eine Ausbildung? Gibt es eine Synchronsprecherausbildung oder sagen Sie, Sie sind Profi als Schauspieler, das kann ich so machen?
Naja, wo ist da der Unterschied? Profi als Schauspieler, dafür braucht man auch eine Ausbildung. Oder gerade dafür braucht man die Ausbildung.
Ja, das ist klar, aber als Synchronsprecher dann zusätzlich noch? Nein.
Naja, also es kommt natürlich erleichternd hinzu, wenn man diesen Beruf wirklich gelernt hat. Ja, weil man ad hoc aus der Hüfte schießend etwas darstellen kann. Und nicht, wie kann ich denn das betonen oder wie kann ich das machen oder so. Ich sage so, wenn man jemanden etwas inhaliert hat, dann kann ich es gut rausgeben. Wenn ich nur flüchtig drüber gelesen habe, dann weiß ich auch nicht so Bescheid. Ja? Das heißt, ich muss ja mich selber einbringen, nicht als Person.
Ja.
Ich habe ja als Handwerkszeug nur mich.
Genau.
Und das Mikrofon.
Ja.
Aber das Mikrofon ist das Handwerkszeug vom Techniker. Also auf das habe ich auch wenig Einfluss. Wenn ich zu laut bin, spreche ich zur Seite, damit das Ding nicht platzt. Ja? Aber ansonsten ist das ein Übertragungswerkzeug, ein Hilfswerkzeug. Ja? Aber als Arbeitswerkzeug habe ich nur mich. Meine Erfahrung, mein Leben, meine Fantasie, die brauche ich, um Ihre Fantasien, die Sie aufgeschrieben haben, nachzuvollziehen und sofort zu kapieren. Und ich glaube, damit habe ich das so einigermaßen umrissen. Also es ist natürlich deswegen schwieriger, weil man sozusagen keine Bühne hat. Im Theater hast du eine Bühne und im Film hast du eine Bühne, die Mattscheibe. Und hier hast du wirklich nur die Sprache. Und ich nehme das Wort nur weg, sag, und hier hast du allein die Sprache.
Ja, das ist
nur die Sprache ist falsch.
Ja.
Das wäre eine Einschränkung.
Ja, deshalb meinte ich, ob das schwieriger sei. Ich habe sie ein paar Stunden erlebt und sie haben auch teilweise gestikuliert natürlich und sind dann richtig drin in der Rolle auch. Ne? Und haben auch mal einen Abschnitt gelesen und dann gesagt, nein, das mache ich nochmal.
Ja.
Weil Sie gedacht haben, ich...
Ja, ich bin so furchtbar und korrigiere mich oft selber. Ich bin
Perfektionist,
oft auch mein,
oder?
Ja, ich bin leicht über mich selber auch unzufrieden und das will ich nicht, wenn es irgendwie geht.
Ja, das kenne ich aber auch. Mhm. Wie viele Hörbücher haben Sie schon eingelesen? Kann man das...
Also wahnsinnig viel sind es gar nicht. Es gibt schon einige... Außer eben Ihren, also jetzt hier die dritten. Nein, ich habe ganze Kennedy-Geschichten gelesen. Ich habe viele Teile aus der Bibel gelesen. Bin ich auch nicht der einzige Schauspieler. Ach Gott, ich weiß gar nicht. Ich habe schon eine ganze Menge gemacht, aber nicht so, dass es sagen wir mal, ein richtiges Standbein in meinem beruflichen Leben war, sondern es waren immer die Zucker nebendran, die schönen, etwas anders gestalteten Aufgaben, die ich dann gerne übernommen habe.
Ja, das finde ich schön, dass Sie das gemacht haben. Also ich schreibe fleißig weiter, einfach damit wir auch dann nächstes Jahr vielleicht Band 4 dann einlesen können.
Jetzt möchte ich Sie aber mal was fragen. Natürlich habe ich eine Vorstellung, wie vielleicht so ein Tagesablauf eines Autors ablaufen kann. Aber genauso natürlich ist das ja auch, dass ich mich irren kann. Und um da Gewissheit zu haben, möchte ich Sie gerne mal fragen, wenn Sie morgens aufstehen, läuft da schon der Film?
Der Film läuft quasi monatelang mit mir. Ich lebe mit den Figuren, über die ich schreibe. Ich schlafe manchmal mit denen ein und wache mit denen auf.
Ja.
Also man ist dann in so einem kreativen Modus drin.
Ja.
Ne?
Aber jetzt dann en Detail. Also wenn Sie eben darüber geträumt haben und morgens aufstehen oder überhaupt aufstehen und die Zähne geputzt haben und den ersten Kaffee getrunken haben und sagen, so jetzt die Feder in die Hand. Ist sicher ein Zwang. Ein leeres Blatt ist ja ein Zwang.
Das ist
ein
auch,
Muss.
Ja, das ist auch eine gewisse Disziplin, weil ich habe ja natürlich auch einen Abgabetermin und ich weiß ungefähr, wie viel ich an dem Tag schreiben muss, damit ich den einhalten kann. Der Plot, also das Buch ist geplant.
Ja.
Also ich weiß, was ich schreibe. Ich weiß ungefähr an dem Tag, wo ich hin muss und ich male aus.
Mhm.
Also ich habe dann meine Szenen, die ich schreiben muss und dann kann ich nochmal reingehen. Das ist wie so ein Weihnachtsbaum, der schon da ist, aber den man dann ausschmückt.
Und wenn Sie so eine Geschichte konstruieren, die ist ja vielschichtig.
Ja.
Ich denke mir immer, wenn ich schreiben müsste oder wollte, ich kann nicht schreiben, glaube ich jedenfalls nicht, oder habe es nicht versucht. So. Ich glaube, ich müsste mir wie so ein Diagramm oder ein Raster machen, auf wie viel Zetteln nebendran, damit ich immer, sagen wir mal, die Geografie weiß, ja, also die Geschichtsgeografie,
ja.
Wer hat wo wann was gesagt? Warum hat er das gesagt? Und was hat das für Konsequenzen? Und derjenige, der jetzt plötzlich 20 Seiten später sagt, du, da habe ich aber hören sagen, das, dann sagt der andere, Moment, das stimmt nicht. Aber so, also die Dramaturgie und die Verknüpfung, das ist ja unendlich kompliziert, oder?
Ich habe versucht, mit Karteikarten zu arbeiten, tatsächlich, oder mit Flipchart. Versucht. Weil es gibt ganz viele Autoren, die das machen und damit gut fahren. Ich kann es nicht.
Ja?
Ich habe das tatsächlich im Kopf.
Super.
Ich schreibe ein Exposé, das sind so 6 bis 8 Seiten, was erstmal in den Verlag geht.
Exposé, ja.
Der grobe Plan für den Roman, wenn meine Lektorin sagt, ja, super, machen wir. Schreibe ich einen Szenenplan. Und das ist dann mein Arbeitsgerät quasi. Ich schreibe zu jeder Szene im Buch 2, 3 Sätze, vielleicht sogar 1, 2 Sätze Dialog.
Ja.
Und daran weiß ich dann, was ich heute schreiben muss.
Ja.
Aber auch beim Schreiben passieren ja viele Sachen. Der Kopf geht ja weiter und man hat auch die besten Ideen beim Schreiben. Und dann darf es aber diesen Plot nicht mehr auseinanderhauen. Ne? Mhm. Also wenn man dann eine tolle Idee hat für einen Red Herring, sagt man ja bei uns, also für eine falsche Fährte, dann muss die aber natürlich ins Konzept passen.
Ja, ja, ich,
der Täter steht ja am Anfang fest.
Das ne? Raffinierte, ja. Das
oder
ist ja kein
Figuren.
Liebesroman, so ein Krimi.
Ja, ja oder ja. Figuren werden plötzlich viel größer. Ne?
Ja,
also ich hatte im ersten Roman eine Figur, die Jo, so eine Detektivin, die nur eine Randfigur war. Die wurde dann so groß, weil ich merkte, da ist so viel Potenzial. Die ist so ein bisschen geheimnisvoll, etwas Dunkles umweht diese Figur. Auch die Leser wollten sie wieder haben. Ne? Und dann muss man da auch drauf reagieren beim Schreiben.
Mhm.
Also es ist auf der einen Seite natürlich viel Kreativität, da hat man auch Freiräume. Auf der anderen Seite Handwerk und Disziplin. Also Planung, Planung, Planung. Ein gutes Fundament, wie bei einem Hausbau, muss man haben, finde ich, beim Krimi. Es gibt auch Kollegen, die machen es ganz anders. Die schreiben los und gucken, wo es hinführt. Das kann ich nicht. Und viele Leser stellen sich immer vor, dass wir Autoren so unglaublich faul sind, ne? Dass wir irgendwie abends erst anfangen zu schreiben, Glas Rotwein und Füße hoch. Und
das wollte ich eben fragen. Schreiben Sie auch manchmal nachts?
Ja, wenn das eine Szene verlangt, die also das Gefühl, so wenn ich das brauche, dass ich die nachts schreibe, dann mache ich das, also jetzt nicht tief in der Nacht, aber in der Dunkelheit.
Müssen Sie allein sein in dem Raum, in dem Sie schreiben?
Nein, ich kann auch im Café schreiben tatsächlich, also in der Öffentlichkeit. Ja, das geht alles. Also ich bin dann tatsächlich voll drin in dem Tunnel und brauche das auch manchmal, dass da was um mich rumwuselt. Aber es gibt eben gerade solche Szenen, die nachts geschrieben werden, dann ist es schon gut, wenn ich da alleine bin. Das sind wie jetzt beim neuen Roman, da gibt es so eine alte Deichmühle, die ist so ein bisschen mystisch, verfallen fast schon. Ne? Also das war so eine Szene, da wird nachts eine Leiche gefunden in der Mühle, die habe ich im Dunkeln geschrieben. Da brauchte ich so dieses Gefühl dafür.
Ja, das denke ich. Ja.
Also das, es macht unglaublich viel Spaß, aber ganz ehrlich, es gibt auch Tage, da muss man 8 Stunden Aufsatz schreiben. Da muss man schreiben, weil es muss vorwärts gehen und hat keine Lust. Oder es kommt eine Szene, die wichtig ist, aber die man nicht so gern schreibt.
Mhm.
Ja, also das passiert natürlich auch. Und da muss man dann einfach die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, jo, da muss ich jetzt durch.
Und wenn Sie was geschrieben haben, gehen Sie da manchmal zurück und sagen, das ist eigentlich ganz okay so. Aber das könnte ich eigentlich ein bisschen ausschmücken. Da könnte ich noch eine kleine Seitenstraße, ohne da jetzt ein Vorort aufzumachen, kleine Seitenstraße, kann ruhig eine Sackgasse sein, aber da, wie so ein Blinder, möchte ich da noch irgendwie was dran setzen. Machen Sie sowas? Oder andersrum, wenn Sie dann zurückblättern und sagen, das kann ich wieder streichen, kann ich streichen. Ach nee, da habe ich ja viel zu viel gequatscht.
Ich streiche so ungern.
Also
jeder Text, der geschrieben ist, da kämpfe ich drum, aber meine Lektorin ist knallhart.
Ich meine jetzt bei sich selber.
Ich lese meinen Text, den ich geschrieben habe, abends nochmal und morgens, bevor ich weitermache, auch.
Für die Träume.
Weil man irgendwie drinbleiben muss und dann gerade am nächsten Morgen, wenn man frisch ist, auch noch Fehler bemerkt oder sagt, war jetzt doch nicht so gut, musst du nochmal ran. Ich gehe immer wieder drüber. Ich lese ganz oft immer wieder so die ersten Kapitel und nehme das mit. Unbedingt, ich bin da auch perfektionistisch. Ich brauche dann erstmal Abstand vom Text, weil am Ende eines Romans denke ich immer, der ist überhaupt nicht spannend. Weil man ja so oft das gelesen hat, dass das einfach nicht mehr spannend ist. Ist
klar. Ja, klar, weil es da für Sie ja keine Überraschung mehr ist.
Dann muss man es abgeben.
Aber für denjenigen, der es zum ersten Mal, ist es die Überraschung.
Und
können Sie sicher sein.
Dann habe ich meine Testleser, die mitlesen und die mir sofort auch Kritik geben. Meine Lektorin, die ganz nah mit mir arbeitet, die ist wirklich am Text mit dran, hat auch immer noch tolle Ideen. Da muss man auch offen sein und vor allem für Kritik. Das habe ich gelernt, immer für Kritik offen sein und sich das anhören, was die Testleser in dem Moment oder die Lektorin sagen, dann wird der Text besser.
Aber ich glaube, da habe ich da nochmal eine vielleicht nicht einfach zu beantwortende Frage. Ich gehe mal davon aus, dass Sie die Figuren, die Sie erschaffen, die ja dann auch, wie Sie sagen, mit Ihnen leben, nicht nur Sie mit denen, sondern die auch mit Ihnen, weil in Ihnen, dann lieben Sie die. Ja. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, du hör mal, dann kann er sagen, du mach mir meine Liebe nicht kaputt, hör auf. Noli turbare circulus meus, also hör auf, fusch mir da nicht rein. Darf das dann jeder Lektor, der sagt, naja, wenn Sie das so lassen, dann drucke ich das nicht?
Ja,
oder
es gibt ja immer, es gibt ja beim Schriftsteller so diese Angst, kill your darlings, dass man sich in eine Figur verliebt hat und dann kommt jemand und sagt, du, das passt nicht, muss raus. Sollte man tun, wenn es ein Profi macht, habe ich auch schon getan. Ich habe eine Figur, das verrate ich jetzt schon mal, vom dritten Band, den wir gerade eingelesen haben, Sterbekammer, in den vierten verschoben, weil er einfach hier im Plot nicht gepasst hat. Aber es gibt auch Kritik an den Figuren, aber meistens eine liebevolle Kritik. Also ich habe viel Glück mit Harbekorn. Ja, natürlich, immer. Es bringt einen immer weiter.
Ist ja gut.
Ich wurde natürlich auch nicht kritisiert, aber gefragt, auch vom Verlag, ja, der Harbekorn, der ist ja nun, geht ja fast in Pension. Was machen wir denn mit dem? Wir wollen ja noch ein paar Bände schreiben. Also so ungefähr, warum haben Sie den denn so ins Pensionsalter gesetzt? Aber es war mir
weil
wichtig.
Weil er die Erfahrung hat.
Ja, genau.
Ja, weil man den braucht.
Eben.
Und alte Leute gehören nicht nur auf den Schrott, sondern...
Nee, das ist für mich
Pension
ist das auch...
ist doch wurscht.
Ja, na das ist...
Ich bin auch schon 10 Jahre Rentner und...
Und Sie drehen trotzdem noch und lesen Hörbücher ein. Also. Ne? Und ich glaube, das mit der Rente ist sowieso Quatsch. Also Harbekorn wird weitermachen. Ich habe ja die Bücher auch so ein bisschen anders getimt. Er geht ja so immer alle halben Jahre, damit verlangsamt sich das. Und er darf ja auch noch verlängern im Polizeidienst. Und ich kann ja auch nichts dafür, dass die mit 60 in Pension gehen.
Ja.
Nein, aber ich habe viel Glück mit den Figuren, um auf die Frage zurückzukommen. Da kommt ganz viel positives Feedback. Also Frieda und Harbekorn ist wohl ein gutes Gespann für die Leser. Die Kritik, die kommt, geht dann eher zu Lasten der Spannung, dass manche sagen, ah, habe ich schon vorhergesehen oder solche Sachen halt, die ich mir dann als Autorin halt annehmen oder nicht annehmen muss. Aber es ist so, wo man was Kreatives macht, auch bei Ihnen als Schauspieler sicherlich gab es da auch schon Kritik. Das
ja,
ist
ja,
eben
natürlich.
So, damit muss man leben.
Ja, natürlich. Ja, klar. Und wie?
Also.
Auch das muss man konstruktiv wegstecken können. Ist nicht immer einfach.
Na? Ich schlafe auch manchmal nicht gut, aber es bringt einen weiter. Man denkt drüber nach und entweder man nimmt sich's an oder sagt, nein, das ist nicht gerechtfertigt, aber es bringt einen immer weiter. Das finde ich eben auch. Aber Herr Mendel, wie läuft so ein Aufnahmetag? Also Sie kommen morgens ins Studio, haben da Ihren Text dabei und lesen dann in einem durch oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, das kann ich, aufgrund der Fülle kann ich das so nicht. Weil ich das, sagen wir mal, wie wir vorhin schon sagten, nicht hauptberuflich mache. Also wenn man vielleicht jeden Tag 100 Seiten liest, dann kann man vielleicht einfach durchlesen. Ich kann das dann nicht, wenn ich das nur einmal im Jahr mache. Oder ich weiß auch gar nicht, ob ich das unbedingt muss. Ich will damit jetzt nicht entschuldigen, wie oft ich mich verspreche oder sowas. Ich habe gehört, das machen ganz viele noch größere Kollegen als ich auch. Also wie sieht das aus? Also die erste Frage war ja, wie bereiten Sie sich vor? Also ich kriege nun den gestrichenen Text und lese das ganze Ding in einem Rutsch durch. Also ich nehme so viel Zeit, dass ich weiß, das teile ich nicht auf. Sondern das muss jetzt in einem Ding durch. So viel Zeit nehme ich mir. Und dann sage ich, okay, jetzt muss ich, also das sind so meistens 400 Seiten, also pro Tag 100 im Studio. Also sage ich, okay, ich muss mich jetzt Step by Step für 100 Seiten vorbereiten. Und das heißt, wenn ich morgens ins Studio gehe, habe ich den Abend davor, mache ich diese 100 Seiten für mich ganz konkret, wie ich es eigentlich mir szenisch und charakterlich vorstelle, also von der Situation her. Und ich muss nicht auf alles, das kann ich gar nicht, weil es so vielfältig ist, alles ganz genau irgendwie festgehakt haben. Aber ich brauche immer die Grundsuppe, die Situation, die Atmosphäre, ja, und damit den Raum. Und dem muss ich dann halt, darf ich mit Ihren Worten und mit meiner Stimme füllen, machen. Das heißt, das ist dann meine Vorbereitung so kurz davor, wie es geht, nämlich den Abend vorher. Das heißt, gestern und vorgestern bin ich nicht ganz fertig geworden, dann war ich so kaputt auch hier vom Lesen. und hatte noch andere Dinge zu Hause zu tun. Ich habe im Moment viel am Hals, also Augen auf bei der Berufswahl. Aber dann bin ich da ein bisschen weggedöst. Dann bin ich ja morgens um 4:30 aufgestanden und habe da den Rest gemacht. Und dann bin ich um 10 Uhr hier ins Studio. Also es ist dann für mich auch, und habe auch zwischendurch nachts von den Figuren, also von der Situation geträumt.
Nein!
Ja, ich bin da auch ziemlich hartnäckig, weil ich sage, nee, so, das will ich jetzt, will ich für mich haben.
Sie wären ein toller Werner Haverkorn. Also sollte das irgendwann verfilmt werden. Ja. Also Sie sind da für mich so gesetzt auf dieser Rolle.
Ja.
Das, man darf ja ein bisschen träumen. Ne?
Wo
das alles noch hinführt.
Ja.
Aber arbeiten Sie jetzt am Text mit Farben? Also dass Sie sich kennzeichnen, jetzt redet eine Frau oder gar nicht? Das kommt wirklich intuitiv, dann wissen Sie sofort, in welcher Rolle Sie gerade drin sind.
Ja.
Stelle ich mir wahnsinnig schwer vor.
Also zu 80% oder 85 oder 5, weiß ich nicht, Prozent. Bin kein Wissenschaftler, 90%. Das ist jetzt diese Szene. Ja, klar, weiß ich. Wo sind die jetzt gerade? Ach, ja, ich sag klar, da steht's doch. Ja, oder so, ja.
Das ist auch der Profi. Sie haben ja quasi den Text dann 2, vielleicht 3-mal gelesen. Ich habe den 1000-mal gelesen und sitze in der Lesung und muss manchmal überlegen, aber ich habe auch ja diese Ausbildung nicht. Also ich schreibe und versuche da eben Seiten mit Bildern zu füllen.
Ich darf Ihnen was sagen mit der Ausbildung. Also alles das, was wir hier bereden, das lernt man auf keiner Schule. Das lernt man nicht. Ich habe 7 Jahre unterrichtet. Ich kann Ihnen sagen, was man da lernt. Oder was man da lernen soll, also wenn man Schauspieler werden wird. Ich meine, das gehört jetzt sicher gar nicht dazu, kann das immer so. Ich kann einem Schüler nur beibringen, dass er sich selber erkennt und daher benutzen kann. Und zwar in Sekunden schneller aus der Hüfte. Baff, muss es da sein. Abrufbar. Und zwar 10-mal hintereinander und möglichst immer in der gleichen Qualität. So, das ist eine Technik. Und alles andere, quatschen oder reden, klar hat man da auch 4 Jahre Sprachunterricht. Dann ist ja klar, wie geht man mit Texten um. Aber das macht ja jeder individuell anders.
Man muss ja auch ein Talent mitbringen. Also auch beim Schreiben bin ich überzeugt, es schreiben ja viele, die auch angefangen haben, Manuskripte zu Hause in der Schublade haben. Ich denke, dass man ein gewisses Talent mitbringen muss. Das ist ja bei der Schauspielerei sicherlich genauso. Oder könnten Sie jetzt quasi jeden von der Straße gecastet gewissen?
Never ever. Ne? Das sind dann Typen, die das wunderbar hinhauen können, hinstellen können, aber dann wahrscheinlich nur das und eben nichts anderes.
Und ein Schauspieler
und mein
muss
Beruf,
ja schon ein bisschen mehr können.
Es ist ganz komisch. Ich sage Ihnen mal was, als ich noch am Theater war, ich war ja am Anfang nur 25 Jahre nur am Theater, habe überhaupt keinen Film gemacht. Ich habe mit dem Film erst im Alter mit 49 angefangen. Ich habe so verschiedenartige Rollen gespielt auf dem Theater und wenn ich so am Anfang noch irgendwo vorsprechen gehen musste, das hat dann Gott sei Dank irgendwann mal aufgehört, weil man mich kannte und ich musste nicht mehr antreten und sagen, hier bin ich, darf ich Ihnen sagen, wie ich heiße und was ich Ihnen zeigen, was ich kann. Da hat man gesagt, was das sprechen Sie vor und das auch. Mein Gott, da können Sie ja nur ein schlechter Schauspieler sein. Die spielen ja alles. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Ich habe eine Rückfahrkarte in der Tasche. Wiedersehen. Ja, dann bin ich gegangen, ohne Vorsprechen. Habe ich gesagt, bei dem will ich sowieso nicht arbeiten, wenn der so einen Quatsch redet.
Aber das ist doch genau das Gegenteil der Fall.
Ja. Nee, da sehen Sie mal, wie verbohrt die sein können. Und da sagt man, wenn der Mendel, meine Fernsehgeschichte, ich sag das mal so ein bisschen flapsig, meine Kurve ging vom Sexualtriebtäter über Willy Brandt zum Papst Johannes den 23.
Und Nazi, das ist ja auch
und so. Und Nazi auch, naja. So das heißt, althochdeutsch sagt man hier Range dazu, also meine Range, musste ich immer darauf achten, dass sie lang und groß ist, dass sie breit ist. Nichts schlimmer als, was alle Redakteure gerne machen, Schublade ziehen und sagen, der ist Garant dafür, den nehmen wir. Immer dasselbe. Nach meinem ersten Sexualtriebtäter sollte ich nur Sexualtriebtäter spielen. Und habe gesagt, ey, Freunde, Es langweilt mich.
Wer will das schon? Ja.
Nee. Ja. So. Und da muss man dann auch kämpfen und sagen, nee, ja. Mach ich nicht. Ja. Ja. Ich spiele auch keinen Menschen, der a priori nur böse ist. Interessiert mich nicht, so langweilig. Wenn ich nicht zeigen kann, wo der als Fünfjähriger sein Erdbeereis geschlotzt hat und ein ganz unschuldiger Junge war. Und wenn ich nicht zeigen kann, dass er durch die Gesellschaft und mit der Gesellschaft dazu gekommen ist. So, aber wenn ich das nicht alles nicht zeigen kann, dann interessiert es mich nicht.
Haben Sie eine Lieblingsrolle? Also, da kann man das so gar
nicht sagen. Mich interessieren alle Menschen, die aufgrund ihrer Konstitution versprechen, wahrhaftig zu sein. Mhm. Und diese Wahrhaftigkeit suche ich. Und wenn ich das geschafft habe, dann sagt man, guck mal, der Mendel ist da ganz authentisch.
Und gibt es immer noch Herausforderungen? Ja, ich meine, nun haben Sie ja eine riesen Bandbreite gespielt.
Ja, ich habe ja an die 200 Produktionen gemacht.
Wahnsinn. Ja. Ich habe wirklich mal überlegt, in welchem Film ich Sie das erste Mal gesehen habe. Also ich bin ja tatsächlich so aufgewachsen mit Herrn Mendel im Fernsehen. Mhm. Und ich habe so Bilder von einem Thriller, wo Sie eine Action-Szene auf einem Boot haben. Ich kann nicht mehr sagen, was das für ein Film war.
Wissen Sie das vielleicht? Das hieß Die Schläfer.
Ach.
Das war die Geschichte, wo Menschenhandel DDR rüber in den Westen, über Schweden und Norwegen. Mhm. Und dann hat man dafür kriegt mehr Geld. Und hat man die Leute einfach mit einem Betonblock an den Füßen versenkt und das Geld vorher kassiert und gar nicht weitergefahren. Und diese stehen wie ein Wald, stehen diese Leichen, die Schläfer stehen im Wasser. Und
spannend.
Also. Ja, das war ein spannender Film, ja. Ja, stimmt. Die Schläfer, ja.
Ja, wir werden hoffentlich noch eine schöne Reise miteinander haben in den nächsten Jahren. Jetzt ist ja Band 4 gerade in Arbeit und ich habe wieder schöne Ideen. Es wird, ja, wie viel kann ich schon verraten? Es wird das Thema Wasser sein, also Hochwasser und Flut und so weiter. Und tatsächlich, ich bin ja in der DDR geboren, 1974, will ich mal zurückgehen in ein dunkles Kapitel der DDR-Geschichte, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Ja. Das brennt
Gibt
mir
es
unter den
Kapitel
Nägeln.
In der DDR? Weil Sie sagen, ein dunkles.
Ich habe eine schöne Kindheit verlebt.
Ja.
Das ist wirklich ein helles Kapitel. Ja. Ich war 16, als die Wende kam. Ich musste nichts erleiden. Mhm. Tatsächlich, da war ich noch zu jung für und wir haben eine tolle Ausbildung und Kindheit gehabt. Also da wurde viel gemacht für die Kinder. Das muss man wirklich betonen. Ich habe wirklich mit Stolz meine Halstücher getragen und war dann in der FDJ und man hat ja später erst erfahren, was da im Hintergrund alles lief. Und
ja, ich wollte mit meiner Frage auch nicht sagen, dass ich das alles furchtbar fand, was da war. Das stimmt überhaupt nicht. Natürlich gibt es so gute Seiten.
Ja,
ganz klar.
Aber ich bin natürlich heilfroh, dass ich die Wende erlebt
habe. Aber am Samstag war ich am Konzert von Wolf Biermann.
Ja.
Ach, ist das verrückt.
Ja.
82, der Knabe.
Und hat noch
eine
Power.
Kraft, eine Power.
Ja.
Eine auch eben halt eine Wortgewaltigkeit.
Mhm.
Und da habe ich natürlich auch noch Lieder kennengelernt, die ich gar nicht kannte von ihm, die er in der DDR gesungen hat und so. Das ist schon sehr doll, kriegt man schon was mit. Ja, auf der Schule, ich war ja auf der Volkwangsschule in Essen, im Chansonunterricht, da haben wir, alle Biermann-Lieder, die es damals so gab, alle gesungen. Und er war so mein Polit-Hero.
Mhm.
Naja, war ihn sehr verehrt. Jetzt habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, ist auch was Tolles. Dann kriegt man das mit. Nein, die DDR, natürlich, es wäre ja furchtbar zu sagen, das war alles grauenhaft. Ne, überhaupt nicht.
Aber also ich fühle mich tatsächlich ein bisschen privilegiert, dass ich da groß geworden bin, dass ich da mitreden kann, weil viele auch der jüngeren Generation gar nicht mehr wissen, was ist DDR, was ist da passiert, Zweiteilung Deutschlands, warum, dass ich das wirklich erleben konnte, ohne natürlich Repressalien erleiden zu müssen. Aber ich habe Freunde, die tatsächlich da nicht so rausgekommen sind wie ich. Und ich habe dann gerade Abitur gemacht. Ne? Bei mir war es der perfekte Zeitpunkt.
Mhm.
Also während der Wendezeit habe ich Abitur gemacht und konnte dann entscheiden, wo will ich hin beruflich. Zu DDR-Zeiten wollte ich immer Lehrerin werden und habe es zum Glück nicht gemacht. Ich bin dann in die Juristerei gegangen. und konnte irgendwann meinen großen Traum Wirklichkeit werden lassen, nämlich zu schreiben.
Und ja, das ist doch toll. Also ich freue mich schon auf den vierten Roman, weil da scheint ja wirklich viel Biografie mit einfließen zu dürfen und zu können und zu müssen. Weil dann wollen wir das auch durch Ihre Feder nochmal erfahren.
Ja, das ist jetzt noch ein bisschen Arbeit. Das Exposé ist jetzt fertig. Meine Lektorin hat grünes Licht gegeben, ganz begeistert. Und jetzt heißt es natürlich auf dem Hosenboden setzen und arbeiten. Das heißt, jetzt kommt der Szenenplan halt, das Plotten. Und dann geht's jetzt, denke ich mal, Ende Juli los, dann mit den ersten Sätzen. Und so ein bisschen habe ich da auch beim Schreiben schon Ihre Stimme im Ohr.
Na gut.
Und das hat sich jetzt, also ich bin ja immer auf Lesungen und wenn ich dann erwähne, Michael Mendel liest die Hörbücher, da geht ein Raunen durchs Publikum. Das ist schon was Besonderes. Also das muss ich einfach nochmal so betonen. Und ich bin glücklich, dass ich heute mal hier sein kann, sie wieder erleben konnte im Hörbuchstudio und freue mich jetzt schon auf das Hörbuch vom dritten Band, der am 30.09. erscheint, gleichzeitig mit dem Hörbuch, gelesen von Michael Mendel, nochmal.
Ja.
Und vielleicht kann ich schon mal kurz erwähnen, worum es geht. Vielleicht interessiert das den Zuhörer auch. Sterbekammer wird er heißen. Und es geht in eine alte Deichmühle, was ich schon erzählte. Frieda Paulsen findet dort die Leiche eines einsamen Mannes, eines Eigenbrötlers, der in dieser Mühle sehr zurückgezogen lebte und entdeckt eine Bodenklappe, eine Kammer unter der Mühle, die wie ein Gefängnis anmutet. Und Bjarne Haverkorn fühlt sich zurückversetzt um ein paar Jahre, nämlich um 10 Jahre, weil eine junge Frau in der Marsch verschwunden ist und beide müssen davon ausgehen, dass diese dort in dieser Kammer gefangen gehalten wurde. Das vielleicht als kurzen Pitch für den neuen Roman.
Genau, jetzt sage ich, nicht mehr
verraten. Genau, mehr wird es nicht verraten, schon gar nicht, wo das jetzt weiter hinführt. Ja, großartig, Herr Mendel.
Dankeschön. Prima, es war doch schön. Ja. Also für mich ist es ja jetzt auch ein toller Moment, mit Ihnen mal aus der Küche zu plaudern.
Ja, genau. Dass Sie nicht nur den Text bekommen, wo Romeföck draufsteht, sondern dass wir uns einfach beim Kaffee hier auch mal unterhalten können. Vielleicht klappt das ja mal wieder.
Ja, gut. Ja, wir rudern dahin.
Wir rudern dahin. Ich gebe Gas. Genau. Vielen Dank.
Ja, gerne. Tschüss.
Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.